Bitte geben Sie uns doch einen kurzen geschichtlichen Überblick. Was ist denn zwischen dem biblischen Volk Israel aus dem Alten Testament und dem heutigen Israel passiert?
Die Geschichte des jüdischen Volkes ist eine sehr umfangreiche Geschichte. Wir kennen die Geschichte aus dem Alten Testament. Wir kennen auch die Geschichte zum großen Teil, was in der Zeit zwischen den beiden Testamenten geschehen ist. Tatsache ist, dass Gott schon von Anfang an nicht sehr positiv eingestimmt war. Ich sage das mal so mit menschlichen Worten, dass Israel einen König haben wollte. Also eine Nation, eine Militärmacht. Gott hat aber trotzdem seinen Segen dazu gegeben, aber das Alte Testament ist sehr klar, dass das nicht Gottes ursprünglicher Plan war mit dem Volk Israel. Und es hat auch niemals sehr lange großen Frieden gegeben. Wenn wir die Geschichte gesamthaft sehen, der König Salomo ist der einzige gewesen, der wirklich die volle Zeit über das ganze Reich Israel in Frieden geherrscht hat. Aber nach seiner Regierungszeit wurde ja Israel schon in den Nordstämmen und den südlichen Teil aufgeteilt. Aus der Geschichte zur Zeit Jesu wissen wir, dass Israel von den Römern besetzt war, und das war zur Zeit Jesu, in der auch das Neue Testament geschrieben wurde, wo es dann auch sehr gewalttätig meistens zuging. Jesus wurde ja von den Römern gekreuzigt. Obwohl die Leute dahinter, das waren ja die jüdischen religiösen Führungskräfte, aber der Mord an und für sich, die Kreuzigung an und für sich wurde ja von den Römern gemacht. Aus dem Mittelalter denken wir an die militärischen Kreuzzüge, wo man Israel dann also Jerusalem zurückerobern wollte, und das im Namen der Kirche. Das ist auch ein Schandfleck für die Kirche, denn diese Kreuzzüge sind jämmerlich gescheitert. Und es war ja wirklich nicht die Idee Jesu, sowas zu machen. Zur Zeit der Reformation war ein starker Judenhass allgegenwärtig. Der Judenhass fing natürlich schon im 3. Jahrhundert oder schon früher an, aber im 16. Jahrhundert blühte er neu auf. Und den Judenhass, der wurde promoviert, und Juden wurden unterdrückt und verfolgt, und ihre Synagogen wurden oft zerstört, sowohl von Seiten der katholischen Kirche, auch von den Seiten Martin Luthers. Martin Luther hatte keine guten Worte für die Juden, und Hitlers Leute, die darüber geschrieben haben, die haben mit Vorliebe auch Martin Luther diesbezüglich zitiert. Unsere täuferischen Vorfahren im 16. Jahrhundert waren da eine sehr, sehr radikale Ausnahme. Und das beste Beispiel ist Balthasar Hubmaier, der katholischer Priester war und dem es gelang, sogar Juden zu vertreiben und eine der wichtigsten Synagogen zu zerstören. Als er sich dann bekehrte und wieder Täufer wurde, dann hat er nicht nur für den Schutz der Juden plädiert, sondern auch gesagt, dass es nicht richtig wäre, die Muslime zu verfolgen wegen ihrem Glauben. Das haben natürlich die anderen Täufer auch gesagt, aber da waren sie eine berühmliche Ausnahme. Im vorigen Jahrhundert, also sagen wir mal in den letzten 200 Jahren, spielte Europa eine besondere Rolle, was der Nahe Osten angeht, besonders England. Und das ist eine komplizierte Geschichte, aber vielleicht reicht es hier zu sagen, dass dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg der Staat Israel gegründet wurde, und es ging in erster Linie um ein Land für die Juden, aber man dachte damals auch an die Palästinenser. Paraguay hat ja dafür gestimmt. Paraguay war Teil der 33 Staaten, die dafür stimmten. 13 stimmten dagegen, und daraus liest man dann oft, dass Paraguay ganz besonders gesegnet wird oder ist, weil Paraguay dafür stimmt. Das ist bestenfalls Wunschdenken, schlimmstenfalls Populismus. Denn Paraguay ist gar nicht so sehr gesegnet, wenn wir an das Leid und die Armut und die Korruption in Paraguay denken und so weiter. Dann müssten all die anderen 33 Nationen genauso gesegnet werden wie Paraguay. Also man sollte solche Trugschlüsse nicht wiederholen. Was aber klar ist, ist, dass die Juden, besonders die Orthodoxen, die Rabbiner, die waren am Anfang gar nicht so begeistert von der zionistischen Idee, dass man einen Staat gründen sollte. Sie wollten schon eine Heimat haben für die Juden. Aber ursprünglich hatten sie sich mit der Idee abgefunden, die Juden könnten auf der ganzen Welt leben und da, wo sie heimisch waren, da sollten sie ihren jüdischen Glauben ausleben. Ungefähr so wie das, das wäre zu vergleichen mit uns europäisch abstammenden Mennoniten. Wo immer wir sind, machen wir es uns zu Hause, aber wir sind auf eine Art nicht typische Bürger eines Landes, obwohl wir patriotisch denken und so weiter, aber wir haben da eine extra Kategorie und das hat mit unserem Glauben zu tun, der sich dann irgendwie auch kulturell äußert. So war es auch, dass die Juden, also das war eine Zeit lang das Denken der Rabbiner, die Juden sollten ihr Judentum konsequent da ausleben, wo sie waren. Waren ja sehr viele Juden in muslimischen Ländern in den verschiedensten Jahrhunderten, dann auch in Russland sehr viele und später erst und besonders nach dem Holocaust ist man aufgeweckt, auch im Westen und auch die jüdischen leitenden Personen haben dann gesagt, okay, wir sollten die israelische Nation, das israelische Land stärken und dann kam diese ganze zionistische Idee erstmal richtig zur Geltung. Da gibt es die säkuläre Vision, zum Beispiel bei der Gründung des Staates wird ja Gott eigentlich gar nicht erwähnt in keinem Schreiben und dann gibt es eben die christliche Version, die meint, dass Christen den israelischen Staat unterstützen sollten, weil man glaubt, es muss eine israelische Nation geben. Heute ist die gesamte Zahl der Juden etwa knappe 15 Millionen. Das ist 0,2% der Weltbevölkerung. Davon leben beinahe die Hälfte in Nordamerika, beinahe 7 Millionen und beinahe 7 Millionen in Israel. Und die anderen leben dann anderswo, zerstreut auf der Welt. In Paraguay könnten etwa 1000 Juden leben. Und das zeigt schon, wenn wir die Frage stellen, wer ist denn nun ein Jude, dass wir darauf eine sehr schwierige Antwort finden. Oder sehr schwierig eine Antwort finden, besser gesagt. Weil wir wissen ja, wie die Juden, die wenigen, die wir hier in unserem Land kennen, wie die sich gemischt haben und geheiratet haben und die Kinder und die Großkinder und die Urgroßkinder und so weiter, dass das sehr schwierig ist. Das ist übrigens vom Neuen Testament her kein Problem, denn in der Ahnentafel von Jesus finden wir auch heidnische Frauen als Vorfahren Jesu. Und die sind da ganz bewusst mit aufgenommen worden in der Genealogie vom Herrn Jesus. Wir wissen ja auch, dass unter den Juden eben sehr verschiedene Gruppen sind. Da sind die ultraorthodoxen Juden, die konservativen Juden, die Reformjuden, die rein säkulären Juden und so weiter. Das sollte uns aber heute nicht unbedingt bewegen. Das ist klar, dass es so ist und das ist natürlich und verständlich. Vielleicht noch ein Wort zur Frage des Antisemitismus. Also der Judenhass ist eine Realität gewesen, auch im Rahmen der christlichen Kirche, über die Jahrhunderte. Das ist eine weitere Tragik des Christentums, des christlichen Abendlandes, könnten wir sagen. Schon Kirchenvater Augustinus, obwohl er eine moderate Haltung hatte, aber auch seit ihm, er meinte, die Juden sollte man schützen, aber seit der Zeit und noch früher hat es einen stärken, mal mehr, mal weniger wütenden Judenhass oder einen Antisemitismus, wie wir das heute nennen, gegeben. Auch wie ich schon sagte, zur Zeit der Reformation, also wir hätten als Christen keinen Grund, Antisemitismus zu fördern oder einen Judenhass auch nur annähernd aufblühen zu lassen. Übrigens auch nicht einen Hass den Muslimen gegenüber. Wer ein Christ ist, lässt nicht Raum in seinem Herzen, in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, anderen Menschen gegenüber. Jesus sagt nicht einmal den Feinden gegenüber. Also Judenhass, Antisemitismus darf es unter Christen nicht geben. Aber auch nicht Muslimhass, auch nicht Hass auf andere religiöse Gruppen. Da sind unsere Täufervorfahren uns ein hervorragendes Beispiel. Antisemitismus ist aber nicht dasselbe wie sachliche Kritik an gewalttätigem Vorgehen von Seiten der jüdischen Regierung. Wenn man sie kritisiert und wenn man sagt, sie müssten vielleicht dem Sanitätsdienst oder den Friedenstruppen mehr Raum geben, sie müssten die Zivilbevölkerung mehr schützen, das ist eine Kritik, die nicht mit Judenhass oder Antisemitismus gleichgesetzt werden darf.